wenn dann auch die Letzten ihre Plätze gefunden haben, würde ich gerne die heutige Veranstaltung eröffnen. Ja, herzlich willkommen zur 42. Innovation Night heute am 28. März. Mein Name ist Tanja Eiselin, ich bin Direktorin der Fachhochschule in Dornbirn und freue mich, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an die Initiatoren dieser Veranstaltungsreihe. 42 ist ja der Sinn des Lebens, die Antwort auf alles. Also uns erwartet eine interessante Veranstaltung. Vertreter der Prisma-Gruppe, der Visto, der Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, der Industriellen Vereinigung, wo ist er jetzt? Im Wald war lauter Bäume, nicht gesehen. Und den Vorarlberger Nachrichten, die sind da hinten mittlerweile. Ja, das Thema des Abends ist nicht Change Management. Sollten Sie deshalb gekommen sein, haben Sie jetzt noch die Gelegenheit zu gehen. Das Thema des Abends ist Change the Management. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Es wird um Führung gehen. Immer mehr Unternehmen, und die Nachfrage nach diesem Vortrag hier heute Abend zeigt es auch, realisieren, dass Organisationsmodelle vielleicht an ihre Grenzen gestoßen sind. Die steigende Komplexität unseres Lebens, die Digitalisierung, die Globalisierung und der Generationenwandel, all das zwingt Unternehmen und Führungskräfte dazu, nachzudenken, ob die bisherigen Verhaltensmuster noch wirksam sind. Führung heißt heute mehr denn je mit Unsicherheit, mit ständiger Veränderung und Unplanbarkeit umgehen zu können. Deshalb muss sie neu gedacht und gelebt werden. Darum wird sich unser heutiger Referent bemühen, Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, wie sich Führung verändern muss. Ich begrüße ganz herzlich den Universitätsprofessor Dr. Hans Wüttrich, Inhaber des Lehrstuhls für internationales Management an der Universität der Bundeswehr. Herzlich willkommen. Professor Wüttrich beschäftigt sich seit sehr vielen Jahren intensiv mit der Unsicherheitsgesellschaft und Führungsansätzen, die helfen, diese Unsicherheit zu bewältigen. Er zeigt spannende Ideen auf, wie typische Führungsmuster, die wir schon immer so gemacht haben, durchbrochen werden können, wie Sicherheit erzeugt werden kann und wie die Voraussetzung geschaffen werden kann, um Potenziale im Unternehmen zu entfalten und Leidenschaft wieder zu entfachen, Leidenschaft für das eigene Tun und Handeln. Er wird uns einen sehr interessanten Ansatz von Führung vorstellen, dem ich auch nicht allzu sehr vorgreifen möchte. Er hat ein sehr interessantes Buch, ich bin über den Titel gestolpert, herausgegeben und maßgeblich mitgestaltet, Musterbrecher. Wir alle haben Verhaltensmuster, das haben wir immer schon so gemacht, das funktioniert auch in unsicheren Situationen, aber man verändert damit nichts. Diese Kunst, das Spiel zu drehen, zeigt Professor Wüttrich in seinem Buch auf und ich hoffe auch in unserem gleichhörenden Vortrag. Wir brauchen solche Musterbrecher, da eben tradiertes Verhalten, was man immer schon so gemacht hat, in unserer heutigen Welt nicht mehr so richtig funktioniert. Ich freue mich jetzt auf einen ganz interessanten Vortrag und eine anregende Diskussion und bitte den Referenten auf die Bühne.
Frau Eiselin, geschätzte Damen und Herren, der amerikanische Philosoph William James hat sinngemäß gesagt, viele Menschen glauben, sie würden denken, während sie in Wirklichkeit nur ihre Vorurteile neu ordnen. Ich möchte zwei Dinge tun heute Abend. Ich möchte Sie einladen, über Ihre Vorurteile im Kontext von Führung nachzudenken. Und ich möchte zweitens Ihnen kein Rezept geben, wie idealtypische Führung im Zeitalter der zunehmenden Komplexität und Agilität aussieht. Ich bin zutiefst überzeugt, es gibt nicht die ideale Führung. Das Einzige, was ich Ihnen offerieren kann, ist, Denkangebote, Impulse zu geben, die Ihnen vielleicht helfen zu erkennen, wie stark Sie selber durch Ihre Erfahrung den Lösungsraum immer wieder begrenzen und wie unheimlich vielfältig eigentlich das Feld von Führung sein kann. Lassen Sie mich beginnen mit einem kleinen Experiment. Sie finden hier drei unterschiedlich farbig unterlegte Zahlenreihen und ich möchte Sie bitten, die Zahlen 15, 16, 17 fortfolgende entsprechend zuzuordnen. Wenn Sie sich mal ganz kurz als Beobachter beobachten, was hat jetzt dieser Auftrag, diese Aufforderung bei Ihnen ausgelöst? Ich hoffe, das funktioniert auch in Vorarlberg. Hochsignifikant werden Sie jetzt wahrscheinlich Intelligenztest geschädigt, eine formale Logik gesucht haben zur Lösung dieses Problems. Irgendeine Zahlenreihenkombinationsfolge, die Sinn macht. Also, vielleicht könnte man auch sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so durchzugehen, das funktioniert auch nicht. Also ich kenne keine Lösung für dieses Problem auf der formalen Ebene. Es gibt aber auch eine Lösung dieses Problems auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich, die 17 wäre in dieser roten Reihe. Weshalb? Weil dort haben wir nur eckige Formen von Zahlen. Die 15, 16 grün, eckig, rund, kombiniert und 30 käme dann in der blauen Reihe, weil dort haben wir nur runde Formen. Also nicht eine formal-mathematische Logik, sondern eine ästhetische Logik. Jetzt werden Sie sagen, gut, aber das ist ein triviales Beispiel. Nein, das Beispiel ist nicht so trivial, weil was erkennen wir? Wir erkennen an diesem trivialen Beispiel, dass immer dann, wenn es sich um bekannte Probleme handelt, der Rückgriff auf Erfahrung sehr effizient ist. Immer dann, wenn die Probleme unbekannt sind, kann der Rückgriff auf Erfahrung lösungsraumbegrenzend sein. Und zu erkennen, wann ist Erfahrung wertvoll, Musterbildung wertvoll im Sinne der Navigationshilfe und wann ist es lösungsraumbegrenzend, das ist nicht ganz so einfach. Da würde ich Sie gerne kurz mitnehmen in dieses Spannungsfeld. Ich zeige Ihnen mal drei Bilder, die ich nicht kommentiere und ich bitte Sie, die einfach auf sich wirken zu lassen. Auch bei diesem Beispiel, wenn Sie sich wieder als Beobachter beobachten, kann ich mir vorstellen, dass die eine Aussage bei Ihnen etwas Erstaunen auslöst, weil sie nicht korrespondiert mit Ihrer Erfahrungswelt. Und eine andere ist für Sie selbstverständlich, weil das letztendlich mit Ihrer Erfahrungswelt übereinstimmt. Wenn wir uns mal die Frage stellen, ja, wie nehmen wir eigentlich wahr und wie beurteilen wir? Und dann stellen wir fest, dass letztendlich wir nicht primär mit unseren Augen wahrnehmen, sondern mit unserer Erfahrung, mit der Summe der gespeicherten Erfahrungen. Diese prägen ganz entscheidend, was wir wahrnehmen und wie wir es interpretieren. Erfahrung determiniert natürlich aber auch unsere Haltung, wie wir denken, handeln, fühlen, zum Beispiel im Kontext mit Führung. Sie alle haben Führungserfahrung. Sie alle haben eine Erfahrungswelt im Kontext von Führung. Sie alle haben eine Haltung aus dieser Erfahrungswelt entwickelt, was Sie als zielführend, gut, wichtig erachten. Und diese Haltung wiederum determiniert die Handlung, das Führungshandeln, das wir beobachten können. Also mit anderen Worten, Erfahrung determiniert Haltung und Haltung beeinflusst ganz entscheidend Handlung. Und wenn wir jetzt Führungshandeln beobachten, dann können wir uns auf der Ebene bewegen und dieses Handeln beobachten und versuchen zu interpretieren. Ich finde das nicht so spannend. Ich finde es viel spannender, zwei Stufen zurückzugehen und uns mal die Frage zu stellen, ja, welche Erfahrungen haben wir gesammelt im Kontext von Führung? Was sind die Musterbildungen im Kontext von Führung? Und wie weit sind diese Muster zielführend, beziehungsweise wo sind sie eben Lösungsraum begrenzend? Aus meiner Sicht benötigen wir in unserer Gesellschaft ein neues Signal. Wir haben zwar schon genügend, nämlich Vorsicht, Erfahrung, Vorsicht, Muster. Einstein hat mal sehr pointiert formuliert, Erfahrung ist das Ende aller Fantasie. Und diese Aussage, die beschäftigt mich seit mehr als 20 Jahren. Und ich möchte Sie jetzt nicht dogmatisch überzeugen, dass das so ist, sondern vielleicht eher etwas spielerisch. Frau Eiselen hat es angesprochen, die Quelle, Ursprung eigentlich von dem, was ich Ihnen heute zeige, ist ein Forschungsprojekt, welches wir 2001 an der Uni in München initialisiert hatten zum Thema Musterbrecher. Wir haben in diesem Forschungsprojekt in der ersten Phase haben wir uns mal die Frage gestellt, ja, was sind so diese dominanten Erfahrungswelten und Musterbildung im Kontext von professioneller Führung? Ich zeige Ihnen dann daraus kurz etwas. Wir haben dann prozessbegleitend mittlerweile über 90 Persönlichkeiten und Institutionen analysiert, die kontraintuitiv führen, die Dinge tun, die dem antrainierten Menschenverstand eigentlich widersprechen. Also die führen in einer Art, wie sie an keiner Business School lernen und an keiner Ausbildung. Und wir haben diese Erfahrungswelten nicht deshalb analysiert, weil wir einfach Spaß haben am Quer- und Anders-Tun. Das ist naiv, das hat Hochkonjunktur, man muss heute alles anders tun. Sondern weil wir glauben, dass aus diesen Beispielen unglaublich viele Impulse entstehen im Sinne von Denkangeboten. Und ich werde Ihnen viele Beispiele zeigen, die verstehe ich überhaupt nicht als Best Practices. Ich halte nichts von dieser Best Practice Idee. Gar nichts. Sondern es sind Impulse, die letztendlich ermutigen, die eigenen Erfahrungen kritisch zu reflektieren. Nicht mehr und nicht weniger. Und im dritten Teil, und auch da werde ich Ihnen zwei, drei Dinge dazu zeigen, seit etwa 5 Jahren begleiten wir Organisationen, quasi bei Organisationsentwicklungs- und Führungskulturentwicklungsfragen auf Basis von Führungsexperimenten, also auf experimenteller Basis. Und ich möchte Ihnen auch dazu zwei, drei Ideen zeigen, weil ich glaube, dass das Experiment auch im Kontext von Führung ein unheimlich mächtiges Instrument ist. Stellen wir uns mal ganz kurz die Frage, ja, vor welchen Herausforderungen steht eigentlich Führung? Und aus meiner Sicht lassen sich diese Herausforderungen eigentlich sehr schön anhand von Spannungsfeldern aufzeigen. Es wurde angesprochen bei der Anmoderation bereits, Sie müssen planen für das Unplanbare. Das sind widersprüchliche, nicht auflösbare Anforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Also, das Leben in und mit Paradoxien, mit nicht auflösbaren Widersprüchlichkeiten ist eigentlich die zentrale Herausforderung für Führung. Und in dem Sinne eben paradox, weil es nicht auflösbar ist. Entweder kann ich planen, dann ist es nicht unplanbar, oder es ist unplanbar, dann kann ich nicht planen. Und trotzdem müssen Sie Wege finden, mit diesen Konstellationen umzugehen. Und das Ganze wird natürlich noch erschwert unter dem Themenfeld Komplexität und dem Themenfeld Unsicherheit, Instabilitäten, mit denen Sie konfrontiert sind. Also Leben in und mit Paradoxien, denke ich, ist wahrscheinlich die zentrale Herausforderung. Und um mit dieser Herausforderung intelligent umzugehen, glauben wir, brauchen Sie nicht neue Instrumente und Tools. Davon gibt es genügend. Sondern ich glaube, es braucht eine andere Haltung. Eine andere innere Haltung im Rollenverständnis von Führung, im Umgang oder im Leben von Führung. Und wenn Sie jetzt mal etwas kritisch auf die Realität blicken, also die Unternehmensrealität, dann stellen Sie fest, dass wir heute sehr stark versuchen, eigentlich mit diesen Paradoxien umzugehen, indem wir das Rollenverständnis von Führung eigentlich sehr stark darin sehen, dass es darum geht, die Dinge oder im System oder in das System einzugreifen. Über Planung, Budgetierung, Controlling, Organisation versuchen wir, diese Komplexität irgendwie handelbar und handhabbar zu machen. Also wir verstehen Führung eigentlich immer noch sehr stark, dass jemand die Dinge im Griff haben muss und die Zielrichtung sehr stark in Richtung Optimierung, Perfektionierung geht. Und hinter diesem Rollenverständnis verbergen sich natürlich eben Führungsmuster, also akkumulierte Erfahrungen und Musterbildungen, die sehr stark verhaltensprägend sind. Wir haben in diesem Forschungsprojekt unter anderem so 7 Muster detektiert. Ich blende die kurz ein, ich gehe nicht auf alle ein, Sie können die ganz kurz lesen. Und interessant ist nun, wenn Sie die Erkenntnisse, die Erkenntnislage aus unterschiedlichen Disziplinen betrachten, dann stellen Sie fest, dass eigentlich diese Muster dass man längst schon erkannt hat, dass man diesen Mustern nur begrenzt gerecht werden kann. Also beispielsweise Führung muss steuern, lenken, gestalten, steuern. Wir wissen alle, steuern können wir nur, wenn eine linear-kausale Ursache-Wirkungskette besteht. Wir können komplizierte Systeme, A380, steuern. Wir können aber komplexe Systeme wie Organisationen, bestehend aus Menschen mit Interaktionen, die sie nie beherrschen, nicht steuern, nicht deterministisch steuern. Es geht nicht. Wir haben nach wie vor die Vorstellung, wir müssen rational entscheiden. Professionelles Management ist gleichzusetzen mit vernunftbasierter, rationaler Entscheidungsfindung. Vielfältige Forschungsergebnisse zeigen, erstens, dass es die Rationalität, die reine Rationalität nicht gibt. Alles, was wir entscheiden, ist emotional vorentschieden. Wir verwenden die Rationalität, um emotional vorentschiedene Entscheidungen in der Kommunikation anschlussfähig zu machen. Trotzdem aber haben wir vollständig unterschiedliche Gewichtungen bezogen auf Intuition und Rationalität. Sozialisiert natürlich in der Ausbildung und so weiter. Ich nehme mich da nicht aus, auch an der Uni tragen wir natürlich maßgeblich dazu bei. Ich sage immer wieder, wir in den Wirtschaftswissenschaften entwickeln wir Anti-Unternehmer. Wir bilden Menschen aus, die immer analytisch immer stärker werden und damit natürlich immer weniger unternehmerisch tätig, völlig klar. Wenn Sie jetzt diese Muster mal betrachten, dann stellen Sie fest, dass eigentlich ein verbindendes Muster da zugrunde liegt, nämlich das Primat der Effizienz. Wir versuchen heute in Organisationen, aber immer mehr natürlich auch in Non-Profit oder im öffentlichen Bereich, versuchen wir im Kontext von Führung alles nach diesem Primat der Effizienz, Input-Output-Relation zu optimieren. Und ich möchte Ihnen ganz kurz mal so ein paar dysfunktionale Effekte dieser einseitigen Effizienzorientierung zeigen. Selbstverständlich ist Effizienz wichtig, überhaupt keine Frage. Wenn es aber einseitig effizienzorientiert wird, kann es gefährlich werden. Und dazu vielleicht 2, 3 Beispiele, weil die Nebeneffekte und Folgeeffekte dieser Effizienzorientierung nicht zu unterschätzen sind. Ich denke, Sie kennen eine Folge von Primat der Effizienz, Regelungsdichte. Ich bin per Zufall auf diese entsprechende Aufstellung gestoßen, die ich noch interessant finde. Wenn Sie das mal ansehen, die 10 Gebote bestehen aus 279 Worten, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus 300 und die EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons aus 25.911. Also, wir bauen kontinuierlich eine Komplexität auf, eine Regelungsdichte auf, die dazu führt, ich behaupte, dass wir alle, die hier im Raum sind, keine Möglichkeit mehr haben, die uns betreffenden Regeln zu kennen und einzuhalten. Wir haben keine Chance mehr. Wir haben die Regeln nur noch, um in einem Schadensfall eine justiziable Schuldzuweisung vornehmen zu können. Das können wir so weiter tun, aber irgendwann führt es zu einem Problem. Und ich glaube, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, ob diese Nebeneffekte der Effizienz wirklich sinnvoll sind. Ausfluss der einseitigen Effizienzorientierung kennen Sie auch, Überorganisation. Ich zeige Ihnen hier ein Weihnachtsbaum, vielleicht erstaunlich. Sie kennen vielleicht den Schweizer Künstler Ursus Werle, der räumt Kunst auf. Und er hat 3 wunderschöne Bücher publiziert zu diesem Thema. Und der aufgeräumte Weihnachtsbaum, der sieht dann so aus. Jetzt kann man sagen, auch dieses Bild hier unten hat etwas an Faszination. Aber ich glaube, Sie teilen meine Auffassung, dass hier etwas verloren gegangen ist. Oder das Müsli am Morgen sieht dann so aus. Okay, jetzt, was machen wir eigentlich in Organisationen? Mit der genau gleichen Logik versuchen wir, Organisation aufzuräumen. Und wir haben dann ein gutes Gefühl, wenn die Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen klar geregelt sind, Prozesse beschrieben, dokumentiert sind. Kennen Sie alles, oder? Haben wir ein gutes Gefühl. Irgendwann stellt sich die Frage, sehen wir noch die Uhr oder optimieren wir nur noch Zeiger? Ich habe ab und zu Gespräche im Mittelstand. Und ich höre immer wieder von mittelständischen Unternehmen, vielleicht können Sie da beipflichten, dass Sie sagen, selbstverständlich müssen wir die entsprechenden Audits bestehen, die entsprechenden Dokumentationspflichten, denen gerecht werden, sonst haben wir keine Chance als Zulieferant, beispielsweise für die Automobilindustrie, aufzutreten. Aber ich kann Ihnen sagen, meine Organisation funktioniert deshalb, weil sich viele Menschen nicht daran halten. Und ich glaube, in dieser Schizophrenie bewegen wir uns so, dass wir auf zwei Bühnen spielen, Vorder- und Hinterbühne, und dass die Organisation eigentlich nur noch deshalb funktioniert, weil die Hinterbühne relativ informell funktioniert. Ausfluss von Effizienz kann aber natürlich auch das Thema Kontrollfetischismus sein. Wir versuchen alles messbar, quantifizierbar zu machen. Wir haben dann ein gutes Gefühl, wenn wir die KPIs bestimmen können, wenn wir es entsprechend nachhalten können. Und ich erzähle zu diesem Bild immer ein Beispiel, das einfach für mich augenfällig ist. Wir hatten dieses Erlebnis in einem großen deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen. Da gab es die Regelung, dass Außendienstmitarbeitende auf Dienstreise ihre Wäsche auf Firmenkosten waschen lassen konnten. Und da hat man festgestellt, dass etwa 1-2% der Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Vertrauen missbraucht haben. Sie haben Teile der Wäsche der Familie mit auf Dienstreise genommen und auf Firmenkosten waschen lassen. Das ist natürlich nicht tolerierbar. Managementreflex. Weltweiter Wäscheerlass vom Vorstand, der definiert hatte, nur noch alle 2 Tage ein Hemd oder eine Bluse waschbar. Jetzt gibt es Regionen dieser Welt, wo es etwas mühsam ist, 2 Tage das gleiche Hemd oder Bluse zu tragen. Aber lassen wir das mal. Viel entscheidender aber. Die 99% Vertrauenswürdige frustrieren Sie mit dieser Worst-Case-System-Auslegung. Und das, meine Damen und Herren, passiert 100-fach in Organisationen. Und die 1-2%, die Wäsche der Familie mit auf Dienstreise nehmen, disziplinieren Sie mit diesem Erlass nicht nachhaltig. Die Energie für den kreativen Systembetrug dieser Menschen, die ist unendlich groß. Aber es ist doch interessant, oder? Wir legen die Systeme, die Haltung, Führungshaltung auf 1-2% aus. Gut gemeint. Aber das Gegenteil von gut ist oft gut gemeint. Also mit anderen Worten, ich habe den Eindruck, dass wir heute in Organisationen sehr stark durch dieses Primat der Effizienz eine gewaltige Schieflage haben. Eine Schieflage zwischen Enthusiasmus, Lebendigkeit, Agilität, die wir brauchen. Organisationen sind dann wettbewerbsfähig, wenn Menschen Agilität haben. Organisationen produzieren keine Innovation. Es sind Menschen, die Innovation produzieren. Schieflage zwischen Enthusiasmus, Lebendigkeit und Erstarrung. Und Symptome dieser Erstarrung, Sie kennen sie wahrscheinlich auch. Spaß geht verloren, Leidenschaft geht verloren, Dienst nach Vorschriftmentalität, Daten, Zahlen, Faktenkult, Reformmüdigkeit und. Und ich habe kürzlich diese Aussage von einer Mitarbeiterin in einer Organisation gehört. Wenn das, meine Damen und Herren, die organisationale Realität ist, das ist sie natürlich nicht, aber dann glaube ich, haben wir wirklich ein Problem. Jetzt wäre es aber völlig fahrlässig, wenn wir jetzt einfach mit Finger auf Führung zeigen und sagen würden, Führungskräfte machen vieles falsch. Das ist naiv. Hinter dem, was wir beobachten, gibt es eine Logik. Und wir müssen uns mit dieser Logik beschäftigen. Es ist nicht zufällig, was wir beobachten, dieses Primat der Effizienz ist nicht einfach so entstanden, sondern hat eine Logik. Und ich möchte Ihnen drei mögliche Prämissen zeigen, die dazu führen, dass wir das beobachten, was wir beobachten. Erstens. Ich glaube, die Frage, wie gehen wir, können, sollen, müssen wir mit der zunehmenden Komplexität umgehen, ist eine ganz entscheidende Frage, mit der Führung entsprechend konfrontiert ist. Und was ich feststelle, ist, dass die Strategie im Umgang mit Komplexität sehr stark geprägt ist durch diese Reduktionslogik. Wir versuchen, mit Komplexität intelligent umzugehen, indem wir sie reduzieren. Die Komplexitätsforschung, ein eigenes Forschungsfeld, ganz interessant, zeigt eigentlich relativ klar. Die Komplexität nimmt exponentiell zu. Wir können punktuell Komplexität reduzieren, aber es entsteht an anderer Stelle eine neue Qualität von Komplexität. Also, Sie können beispielsweise über Zeiterfassung, Komplexität reduzieren, indem sie Transparenz haben über Präsenz. Sie schaffen eine neue Komplexität, indem sie ein System brauchen, das das erfasst. Sie brauchen jemanden, der das auswertet. Sie brauchen Regularien, die definieren, was geschieht im Verstoß gegen diese Zeiten und, und. Sie bauen eine andere Form von Komplexität auf. Und dieses Verständnis, denke ich, haben wir viel zu wenig stark ausgeprägt. Und das zeigt natürlich auch die Mittel, die wir einsetzen zur Reduktion von Komplexität. Es ist heute selbstverständlich in Organisationen, dass wir über Ziele führen. Mittlerweile sind wir auf der Ebene von Tageszielen. Wir sprechen aber selten über die Nebeneffekte einer sehr starken Zielorientierung. Nämlich, was alles geht verloren, wenn ich vollständig kanalisiert werde. Welche Opportunitäten werden ausgeblendet? Darüber sprechen wir eigentlich nie. Wir sehen immer nur die Konzentration der Kräfte, die Fokussierung als ein ganz wesentliches Element von Zielbildung. Aber wir sprechen nicht über die Nebeneffekte. Umgang mit Komplexität geht aber auch anders. Nämlich nicht mit einer Reduktionsstrategie, sondern mit einer ganz anderen Strategie. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel zeigen, was wir im Rahmen dieses Forschungsprojektes sehr detailliert analysiert haben. Hans Mondermann, ein holländischer Verkehrsplaner, leider vor etwa 6 Jahren verstorben, hat so spontan gesagt, es ist eigentlich Wahnsinn, was wir im Straßenverkehr beobachten. Das Schild, das vor dem Schild warnt. Und er hat begonnen in Holland mit Experimenten, wo man, da haben Sie sicher auch davon gelesen, entsprechende Signalisation weggenommen hat, Spurbezeichnungen rausgenommen hat. Und was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, dass die Geschwindigkeit zurückging, weil die Verkehrsteilnehmer mussten die fehlende Signalisation durch Urteilskraft ersetzen. Mit der Reduktion der Geschwindigkeit wurde der Verkehrsfluss regelmäßig, sodass die Zeit, um von A nach B zu kommen, nicht länger, sondern kürzer wurde. Und was absolut faszinierend war, die Unfallhäufigkeit ging praktisch auf Null zurück. Das heißt, völlig kontraintuitive Intervention. Wir schaffen mehr Sicherheit, indem wir die Unsicherheit erhöhen. Wenn ich das übersetze in die Sprache der Kybernetik, nämlich Wissenschaft von der Lenkung komplexer Steuerung, Lenkung komplexer Systeme, dann sehen wir wunderschön Folgendes. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Ashby vor 61 Jahren bereits erkannt hat und sehr gut dokumentiert hat. Wenn im Umfeld einer Organisation die Komplexität zunimmt, dann muss ich eine äquivalente Binnenkomplexität und Varietät entgegenstellen. Das heißt, ich muss die Varietät, die Zustandsformen erhöhen. Hier beim Straßenverkehr, indem ich die Selbstorganisationskraft und das Urteilsvermögen der Verkehrsteilnehmer nutze zur Lösung des Problems. Hier gibt es einen harten Pol, rechts vor links. That's it. Oder? Wäre mal spannend zu überlegen, wie sieht die schilderlose Organisation aus? Was wären die harten Pole, die wir bräuchten in Organisationen? Wir brauchen harte Pole, sonst haben wir Zentrifugalkräfte, keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen nicht 35 KPIs und wir brauchen nicht Tagesziele. Also, erste Prämisse, wie glauben wir, können wir mit Komplexität umgehen? Ich glaube, wir brauchen den Mut, und bin überzeugt, wir brauchen den Mut, dass wir auch die Strategie der Varietätserhöhung über Selbstorganisation als ganz mächtiges Mittel im Umgang mit Komplexität wirklich mal ernst nehmen. Zweite Prämisse, und das ist wahrscheinlich die entscheidendste Frage. Von welchem Menschenbild gehen wir aus? Wenn wir ein misstrauensorientiertes Menschenbild haben, dann können wir diese Ansätze, die ich Ihnen nachher zeigen werde, können Sie vergessen, werden Sie nie tun. Sie werden sagen, ich bin doch nicht wahnsinnig. Und kognitiv werden Sie natürlich alle sagen, natürlich sind Menschen das Wichtigste, haben wir im Leitbild formuliert, wunderbar. Aber wenn wir mal etwas genauer hinsehen, dann stellen wir doch fest, dass letztendlich in Organisationen das dominante Menschenbild eben doch ein anderes ist. Nämlich, wir gehen davon aus, dass eben doch mehrheitlich Mitarbeitende unmündig sind. Sie wollen geführt werden, das hört man immer wieder, man sagt, es ist interessant, diese ganzen neuen Arbeitsformen und so weiter, aber das nimmt man ja gar nicht an, das will man gar nicht. Sie müssen motiviert werden, extrinsisch, darauf basieren die ganzen Incentive-Systeme. Wenn wir diese Prämisse nicht unterstellen würden, bräuchten wir diese Systeme ja nicht. Noch viel schlimmer finde ich aber die anderen Elemente. Wir gehen davon aus, wir müssen sie einstufen und beurteilen. Wir müssen sie von ihren Defiziten befreien. Ich stelle mir immer die Frage, haben Organisationen eigentlich einen Therapieauftrag? Und wenn ich Ihnen die Frage stelle, wer von Ihnen führt regelmäßige Beurteilungsgespräche mit seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin durch? Wer führt seine Kinder mit Zielvorgaben? Ich habe 3 erwachsene Söhne, ich habe es auch mal versucht. Es blieb beim Versuch. So, jetzt ist da ganz interessant. Natürlich werden Sie sagen, das ist ein fahrlässiger Vergleich. Eine Familie mit extrem hoher Beziehungsintensität und eine Organisation sind Welten. Ja, natürlich sind es Welten. Nur, was ist eigentlich passiert in Organisationen? Mit dem Wachstum der Organisation ist Beziehungslosigkeit entstanden. Wir können eigentlich gar nicht mehr über Beziehung führen. Wir müssen über Systeme und Instrumente anonym beginnen zu führen. Und mittlerweile gibt es viele Beispiele, die ich hochinteressant finde, wo Organisationen nach einer bestimmten Größe eine Zellteilung vornehmen. Gore-Tex beispielsweise, W.L. Gore, Sie kennen Windstoppermaterial von Gore-Tex, hat etwa, ja, das sind vielleicht etwa 6 Kilometer von der Uni weg von uns, haben sie auf einem Riesengelände 5 Werke. Mit eigener Infrastruktur. Jeder Betriebswirt, der dort reingeht, sagt, hey, Synergien, Effizienz, geht es eigentlich noch? Und Gore sagt, wir haben festgestellt, wenn ein Werk 150, 200 Mitarbeitende überschreitet, dann machen wir eine Zellteilung. Wir verzichten bewusst auf Synergien zugunsten von Beziehungsqualität und Beziehungsaffinität. Und damit können wir anders führen. Finde ich interessant, oder? Also Größe ist nicht Gott gegeben. Wir können mit Größe intelligenter vielleicht auch umgehen. Bezogen auf dieses Menschenbild gibt es auch da natürlich ganz andere Zugänge. Wir haben eine Firma kennengelernt und mittlerweile gibt es mehrere Beispiele, die diesen Ansatz entsprechend experimentell testen und leben. Nämlich Best Buy, Elektronik-Discounter, große Firma, Sie sehen das. Und Best Buy hatte 2003 das Problem, dass sie 65% Personalfluktuation am Hauptsitz in Minneapolis hatten mit etwa 3000 Mitarbeitenden. Dann hat man natürlich versucht, die klassischen HR-Maßnahmen da sofort zu initialisieren. Und parallel dazu haben 2 Mitarbeiterinnen von Best Buy ein Experiment gestartet, das sie später mit dem Namen ROW bezeichnet haben, Results Only Work Environment. Und die Idee einfach, aber faszinierend. Sie haben gesagt, wir experimentieren mit der Idee. Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für ein Ergebnis, das zu definieren ist. Was ist sein Beitrag? Mehrwert? Rest, maximale Freiheit. Wann du arbeitest, wo du arbeitest, wie viele Stunden du arbeitest, ob du an Meetings teilnimmst oder nicht, entscheidest du selber. Jedem mitteleuropäischen Personalverantwortlichen stellen sie jetzt definitiv die Haare und sagen Chaos. Best Buy hat dieses Experiment während 8 Jahren entsprechend gelebt. Am Hauptsitz waren fast mehr als 3.500 Leute involviert in dieses Experiment. Und was hat Best Buy festgestellt? Best Buy musste in etwa 7% der Fälle eine Kündigung aussprechen, wo Mitarbeitende mit dieser Verantwortung nicht verantwortungsvoll umgehen konnten. 7%. Nicht 20, nicht 30, nicht 50. 7%. Und es wäre völlig fahrlässig und absolut nicht zulässig, jetzt diese Effekte auf dieses Experiment alleine zurückzuführen. Das ist nicht machbar. Aber in der Tendenz, permanente, über mehrere Jahre, massive Produktivitätssteigerung. Man hat festgestellt, offensichtlich, das Experiment wurde ausgewertet von der University of Minnesota. Und man hat festgestellt, dass offensichtlich die subjektiv empfundene Autonomie über die eigene Zeit ein absolut entscheidender Zufriedenheitsfaktor ist für Menschen. Und das können Sie alle bestätigen, Sie, die in Führungsfunktionen sind. Es gibt nichts Schlimmeres, erlebe ich auch immer wieder, wenn ich fühle, dass ich jetzt fremdbestimmt bin. Oder? Da sträuben sich uns die Haare. Und das gilt natürlich stufengerecht in der ganzen Organisation. Nicht Best Practice, nicht Copy-Paste, überhaupt nicht. Ich finde es einfach interessant, weil es bestätigt etwas meine These, dass ich glaube, in jedem Kollektiv hast du unter 10% Menschen, die das System betrügen. Wahrscheinlich massiv unter 10%. Und die Frage ist, richten wir unsere Management-Attention, unsere Haltung, unsere Systeme auf die 10% aus oder auf 90%? Das ist für mich eigentlich die spannende Frage. Dritte Prämisse die letztendlich sehr stark erklärend ist für dieses Primat der Effizienz, ist das Thema eben, von welchem Rollenbild, Rollenverständnis und Führung gehen wir aus. Ich habe es bereits einleitend kurz aufgezeigt. Ich glaube, wir gehen relativ stark nach wie vor davon aus, dass letztendlich eben Führung im System arbeiten muss, über die Systemperfektionierung, direkte Einflussnahme in das System einen Mehrwert stiftet. Und ich möchte Ihnen auch dazu kurz ein Beispiel aus einer anderen Welt zeigen, das ich einfach interessant finde. Wir haben das Orpheus Kammerorchester kennengelernt. Das ist ein bekanntes Orchester in den USA, etwa 40 Musiker. Und was interessant ist, wenn Sie dieses Bild ansehen, dann stellen Sie fest, dieses Orchester spielt ohne Dirigent. Jetzt werden Sie sagen, okay, das wird auch tönen. Ich lasse Ihnen mal zwei, drei Sequenzen, damit Sie das Klangerlebnis etwas... Gut, also, das Orchester spielt in der Carnegie Hall, Beethoven-Sinfonien, Grammy Award-Gewinner, also absolutes Top-Level. 1973 gegründet von Julian Fiverr, einem Violisten. Und Fiverr hat die Philosophie verfolgt, dass er gesagt hat, ich möchte gerne, dass in diesem Orchester die Musiker in rollierender Art Verantwortung übernehmen. Wenn ein neues Stück einstudiert wird, also Orpheus ist überhaupt nicht führungslos, aber wenn ein neues Stück einstudiert wird, bildet sich eine Kerngruppe. Diese Kerngruppe studiert das Stück dann ein mit dem gesamten Ensemble. Man erwartet von den Musikern, dass sie im Feld von Marketing, von Sponsoring und so weiter aktiv sind. Und so rotiert letztendlich diese Aufgaben. Es gibt viel mehr Orchester, die mit Dirigenten wunderbar spielen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Metaphorik, die man oft hört, dass man sagt, eine gute Führungskraft wie ein Dirigent oder mit kleinsten entsprechenden Signalen einen Klangkörper zum Klingen bringen, ist vielleicht auch etwas kritisch mal zu hinterfragen. Gibt es nicht auch andere Zugänge? Und interessant ist bei diesem Orchester, aufgrund der ganz anderen Konstellation haben sich andere Muster ausgebildet. Das heißt, die Musiker haben teilweise Noten, mehrere Noten auch von anderen, damit sie entsprechend die Koordination selber vornehmen können. Was man spontan glaubt oder sagt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Also mit anderen Worten, vielleicht ist eben mal darüber nachzudenken, ob der Mehrwert von Führung nicht wesentlich größer ist, wenn wir unsere Rolle auf die Arbeit am System fokussieren. Also das Schaffen von Gelingensvoraussetzungen, dass Potenzialentfaltung möglich wird. Es gibt eine interessante Untersuchung von Gary Hamel, und er hat ein gutes Buch geschrieben zum Thema Das Ende des Managements. Und er hat die Frage analysiert, von welchen Eigenschaften hängt die Wertschöpfung einer Organisation ab? Was sind da die Determinanten? Und er hat festgestellt, Sie sehen das hier, Gehorsam, Sorgfalt, Intellekt, etwa 20% Erklärungswert, entscheidend, Hingabe, Kreativität, Initiative. Das sind die Treiber letztendlich von Wertschöpfung. Und ich habe mir erlaubt, die entsprechenden Attribute zuzuordnen. Ich glaube, Sie können über Druck, über die Arbeit im System, über die Systemperfektionierung sehr gut Disziplin, Sorgfalt, das Gehorsam und Sorgfalt sicherstellen. Sie können aber nicht Leidenschaft, Hingabe, Kreativität mit Druck erzeugen. Es funktioniert nicht. Sie können Rahmenbedingungen schaffen, wo das entstehen kann. So. Ich habe versucht, Ihnen aufzuzeigen, dass wir sehr dominante Muster haben, dass die Nebeneffekte dieser Muster, insbesondere hier aufgezeigt am Beispiel der Effizienz, des Primats der Effizienz, massive dysfunktionale Effekte haben und dass letztendlich die Frage, wie gehen wir mit Komplexität um, von welchem Menschenbild gehen wir aus und wie verstehen wir die Rolle, ganz entscheidend dafür sind, für das, was wir beobachten. Und ich möchte Ihnen im zweiten Teil oder im Ausblick jetzt kurz ein paar Ideen zeigen, zu diesem Thema Change the Management. Ich habe es angesprochen, ich glaube, die Herausforderung besteht nicht im Change Management im Sinne der Methoden, sondern die Herausforderung besteht in der Haltung. Und dazu braucht es wahrscheinlich eine etwas anders gelebte Art von Führung. Und ich möchte Ihnen dazu drei Zugänge ganz kurz zeigen, die für mich relativ mächtig sind, wenn man sich auf diesen Weg begehen möchte. Erster Punkt, erster Musterbruch, der entscheidend ist, ist die Entscheidung, konsequent mal von einem mündigen Menschenbild auszugehen. Also sich auf diese 95% zu richten und nicht auf die 5%. Aber konsequent, mit aller Konsequenz. Und jegliche entsprechende Bevormundung und Therapeutisierung mal wegzulassen. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, aber das ist naiv. Wir haben natürlich Systembetrüger, wir können es uns nicht leisten, eine Organisation Systembetrüger zu haben. Ja, das haben Sie. Ich glaube aber, mit noch so viel Arbeit im System werden Sie nachhaltig diese nur begrenzt eliminieren. Ich glaube, Sie müssen leben, mit einer gewissen Anzahl Opportunisten zu leben. Ich glaube, wir unterschätzen die Sozialkontrolle in Organisationen, die dazu führt, dass sich die entsprechend outen. Und selbstverständlich, wenn Sie einen Missbrauch feststellen, dann haben Sie eine Führungsentscheidung zu treffen. Das ist völlig klar. Ich spreche hier jetzt nicht von Tolerieren von Missbrauch, überhaupt nicht. Aber die Haltung und das Systemlayout würde ich nicht auf diese Klientel ausrichten. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was sagen uns die verschiedenen Disziplinen, die sich mit diesem Menschenbild auseinandersetzen, eigentlich über das Menschenbild? Also was sagt die Altruismus- und Fairnessforschung? Was sagt die Neurowissenschaften? Was sagt die Philosophie, die Soziologie, die Psychologie zu diesem Thema, die Anthropologie? Und meine Erkenntnis ist, es gibt die Antwort nicht, was ja nicht ganz überraschend ist. Aber ich bin auf ein paar interessante Erkenntnisse gestoßen. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel zeigen. Die Neurowissenschaft geht heute davon aus, dass wir Menschen mit einer sozialen Programmierung auf die Welt kommen. Sie sehen das. Das heißt also, dass letztendlich die Elemente soziale Fairness, Mitgefühl, Gerechtigkeit eben so etwas wie neurobiologische Anker darstellen, die wir mitbringen. Das sagt Bauer forscht an der Uni in Freiburg im Breisgau, ist Psychiater, Neurowissenschaftler. Und selbstverständlich beobachten wir in unserer Gesellschaft natürlich auch Opportunismus, Gier und so weiter. Selbstverständlich. Und das sagt Fair, der forscht in Zürich, dass er sagt, er geht davon aus, dass aber genau diese negativen Effekte letztendlich eben nicht eigentlich der Grunddisposition des Menschen entsprechen, sondern die Folge der Sozialisation sind. Er spricht von Züchtung. Also das, was wir erleben, führt dazu, dass wir uns diesbezüglich eben auch verändern. Wenn das so ist, wenn wir diese soziale Programmierung eigentlich mitbringen, dann glaube ich, wäre es wichtig, dass Organisationen einen Kontext schaffen, in dem diese soziale Programmierung auch wirklich zum Tragen kommen kann. Es gibt Organisationen, die fahrlässig zutrauen. Beispiel Synaxon, ein IT-Unternehmen, Sie sehen hier auch die Daten. Synaxon hat in einem ersten Schritt ein internes Wiki initialisiert und über dieses interne Wiki versucht mal das Wissen entsprechend zu dokumentieren, hatten über 500.000 Eintragungen und praktisch keinen Missbrauch, hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir könnten eigentlich einen Schritt weitergehen. Zweiter Schritt war jetzt, dass sie gesagt haben, wir führen ein Liquid Feedback System ein. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine Idee hat, braucht sie, Sie sehen das hier, 10% Unterstützung in der Organisation, dann kommt es zu einer Abstimmung, das Ergebnis ist verbindlich. Das ist Vertrauen. Oder? Da sprechen wir nicht im Leitbild von Vertrauen, sondern wir leben es. Der Vorstand hat ein Vetorecht bei statutenverletzenden Entscheidungen, selbstverständlich. Bis jetzt aber offensichtlich noch nicht vorgekommen. Ich glaube, niemand ist in der Lage abzuschätzen, wie weit er mit Vertrauen gehen kann in einer Organisation. Sie werden, wenn Sie diese Frage intellektuell diskutieren, dann bekommen Sie so viele Antworten, wie Menschen diskutieren, und jeder wird seine Erfahrungswelt Ihnen wiedergeben. Das Einzige, was Sie tun können, ist experimentelles Testen. Und der Organisation durch ein experimentelles Setting die Chance zu geben, diese Frage zu beantworten. Es gibt heute Organisationen, die in der Kantine bewusst auf Kassiererinnen verzichten. Jeder bezahlt am Schluss seinen Beitrag. Und da zu sehen, sprechen wir von 3, 4, 5% Systembetrüger oder sprechen wir von 40%? Zweiter Bruch. Sog statt Druck. Ich glaube, dass wenn wir es mit Potenzialentfaltung ernst meinen, dann müssen wir den Mut haben, in Organisationen alles, was Druck erzeugt, radikal mal raus aus dem System zu nehmen. Selbstverständlich braucht es ein paar harte Pole, aber Rest, wie gesagt, maximale Freiheiten. Wir haben eine Organisation kennengelernt, relativ nahe von hier, RWD Schlatter kennen Sie vielleicht, Arbonia Forster Konzern, Tochtergesellschaft, stellen Türen her. Und diese Organisation kann man so eigentlich so mit dem Schlagwort bezeichnen, Weltmeister im Weglassen. Die haben radikal versucht, entsprechend Druck aus dem System zu nehmen. Hängt sehr stark mit dem Geschäftsführer zusammen, seine Philosophie. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz einen Ausschnitt, wo Herr Herzig, der CEO, spricht.
Wir haben vor vielen Jahren in einem Modell mit dem Außendienst versucht, dieses Vertrauen einzuführen, indem wir aufgrund verschiedener Reklamationen des Außendienstes über die vielen Reportings, über die Zeiterfassung, den Versuch gemacht haben, sämtliche Reportings abzuschaffen, sämtliche Zeiterfassung dort abzuschaffen und nur auf Vertrauen zu setzen in die Mitarbeiter.
Herzig hat gesagt, wir mussten feststellen, wir hatten klassisch früher die Situation, dass wir diese Vertriebsbudgets sehr streng natürlich als Geschäftsleitung verfolgt hatten. Wenn die Abweichungen entstanden sind, haben wir sofort Einfluss genommen, also wir haben Druck gemacht. Und er hat gesagt, es war eigentlich völlig kontraproduktiv. Der Vertrieb wusste am besten, dass sie Probleme hatten. Und als wir mal die Philosophie geändert haben, gesagt haben, genau in der Situation müssen wir keinen Druck machen, sondern Gelingensvoraussetzungen unterstützen, das war so die Initialzündung für dieses radikale Vereinfachen. Und sie haben das konsequent durchgezogen, eine ganze Organisation, diesen Druck aus dem System zu nehmen. So, und der dritte Bruch, und das ist wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung, ich glaube, Organisationen benötigen eine Lizenz zum Experimentieren. In den Naturwissenschaften ist das Experiment seit Jahrhunderten erkanntes, mächtiges Mittel zur Erkenntnisproduktion. Ich habe noch in keiner Organisation ein Führungslabor gefunden. Weshalb eigentlich nicht? Ja, wahrscheinlich deshalb, weil wir bezogen auf Führung glauben, wir wissen schon alles, wir kennen alle Lösungen. Wenn ich schon alles weiß, dann werde ich nicht experimentieren. Ich glaube, das Delta zwischen dem, was wir glauben zu wissen und dem, was wir wirklich wissen im Kontext von Führung, ist extrem groß. Und wir haben, ich habe es angesprochen, einleitend jetzt so seit 5, 6 Jahren begleiten wir Organisationen bei Führungsexperimenten. Ich kann Ihnen sagen, diese Phase ist für mich die absolut spannendste Phase. Ich habe so viele Überraschungen erlebt, die mich bestärken eigentlich auch darin, dass ich sage, auch im Kontext von Führung ist das Experiment ein unglaublich mächtiges Mittel, um Organisationsentwicklung und Führungsentwicklung zu betreiben. Experimentieren bedingt aber natürlich auch wieder die Grundhaltung, dass ich sage, ich gehe weg von der Idee, es gibt eine idealtypische Referenz der Führung im Sinne, wie ich Strategien formulieren muss, wie ich adäquate Strukturen designen muss, wie ich die Systeme auslegen muss. Es gibt eine Referenz, die idealtypischerweise anzustreben ist. Wenn ich von dieser Idee ausgehe, dann, glaube ich, wird es schwierig zu experimentieren. Wenn ich aber überzeugt bin davon, dass auch Organisationen Prototypen sind in dem Sinne, die permanent durch entsprechende Experimentelles in den unterschiedlichen Zellen der Organisation sich weiterentwickeln und wir eigentlich gar keine Chance haben, einen Idealzustand zu definieren und je zu erreichen, dann, glaube ich, wird das Experiment hat eine ganz andere entsprechende Bedeutung. Und das bedingt natürlich auch die Akzeptanz der Vorläufigkeit des Wissens, weil nur dann bin ich bereit, auch zu experimentieren. Experimente in den Naturwissenschaften sind Fragen an die Natur. Führungsexperimente sind Fragen an die Organisation. Wir stellen mit dem experimentellen Settings Fragen an die Organisation und die Organisation beantwortet uns letztendlich die Frage. Und das Experiment ist auch deshalb mächtig, weil es hilft mir, jetzt komme ich zurück zu meinem Beginn, meine Erfahrungswelt zu erweitern. Mit neuen Experimenten kann ich meine Erfahrungswelt erweitern und ich habe die Chance, mit diesen neuen Erfahrungen die Qualität meiner dominanten Erfahrungswelt immer wieder zu spiegeln. Und selbstverständlich, das kennen Sie auch, nicht alles, was wir ausprobieren, funktioniert. Aber alles, was funktioniert, wurde irgendwann mal ausprobiert. Es ist einfach so. Ich möchte Ihnen zum Schluss nur noch 2, 3 Ideen zeigen. Wir haben die Zeit nicht, das zu vertiefen, aber so als Appetizer vielleicht. So ein paar experimentelle Settings. Wir haben jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt mit diesem Experiment hier. Also, Sie nehmen eine Abteilung, eine Sektion, eine Tochtergesellschaft, einen Bereich in der Organisation und lassen den mal ein Jahr lang ohne Vorgaben, ohne Controlling operieren und beobachten mal, was passiert. Entsteht Chaos oder wird intelligent mit der Freiheit umgegangen? Was passiert? Was löst das aus? Nicht dogmatisch entscheiden, geht oder geht nicht, sondern mal den Mut haben, es entsprechend zuzulassen. Über Roh haben wir gesprochen. Es gibt mittlerweile viele Firmen, die das Reporting drehen in der Logik und sagen, Mitarbeitende reporten das, was sie glauben, dass die Führung braucht, damit die Führung die Gelingensvoraussetzungen für sie schaffen kann. Also andere Logik. Würden Sie auch wieder spontan sagen, dann muss Kontrollverlust, das kann nicht funktionieren. Ich kenne eine Firma, die hat ein Spesenreglement von 45 Seiten. Und ich kenne eine Firma, Netflix, die hat ein Spesenreglement bestehend aus 5 Worten. Handle in Netflix Interesse, Punkt. Okay? Nicht Best Practice, überhaupt nicht. Aber interessant, oder? Ganz anderer Zugang. Und ich behaupte, niemand kann den Systembetrug abschätzen. Niemand. Aber wenn Sie solche Settings mal erst testen, dann bekommen Sie ein Gefühl für die Mündigkeit Ihrer Organisation und die Vertrauensfähigkeit Ihrer Organisation. Ich möchte gerne ganz kurz 3 Beispiele zeigen. Es gibt Firmen, die wie beispielsweise 3M oder Core mit dem experimentieren, nämlich kreative Denkzeit, dass man sagt, einen bestimmten Prozentsatz der Zeit bist du nicht rechenschaftspflichtig, angstfreie Räume, rechenschaftspflichtige Räume zu schaffen, weil man erkennt, dass natürlich Innovation Umwege braucht, Unproduktives braucht. Das kennen Sie auch. Sie können nicht, deshalb funktioniert Innovationsmanagement nur begrenzt. Oder? Wir können nicht mit der klassischen Effizienzlogik Innovation provozieren. Da brauchen wir andere entsprechende Zugänge. Ich finde ganz spannend dieses Experiment, Führungsrollentausch. Wir haben mittlerweile mehrere solche Beispiele begleitet. Stellen Sie sich mal vor, mittelständisches Unternehmen, Geschäftsleitung, bestehen funktional gegliedert. Die Geschäftsleitung entscheidet sich für 6 Monate die Führungsrolle zu tauschen. Also die Leiterin oder der Leiter Einkauf übernimmt die Finanzen, die Finanzleiterin übernimmt Einkauf, Produktion, Marketing, Marketing, Produktion. So. Was passiert? Führungskräfte ohne Fachkompetenz sind gezwungen zu führen. Was muss ich tun als Führungskraft ohne Fachkompetenz? Ich kann nicht über Antworten führen, sondern ich muss über Fragen führen. Was passiert auf der nächsten Stufe hier unten? Mit dieser Verletzbarkeit der Führungskraft, die keine Fachkompetenz hat, wird ein massiver Vertrauensschub entsteht in der Organisation. Und in der Regel will man dieses Vertrauen nicht mehr missbrauchen und man unterstützt, dass es in einem Empowerment statt. Dieses Experiment ist extrem mächtig, um den Mehrwert und die Limitierung von Fachkompetenz erlebbar zu machen. Und vielleicht sieht man, dass eben auch die Inkompetenz einen Mehrwert hat, weil ich anders führen muss. Und interessant ist, wenn die Damen und Herren wieder zurückgehen, können sie diese Erfahrungswelt nicht mehr ausblenden. Und wenn Sie im Seminar über Fachkompetenz und Sozialkompetenz sprechen, ist das wunderbar. Dann geht das hier rein und hier wieder raus. Wenn Sie das erlebt haben und spüren, was das auslöst, dann bleiben Erlebniswelten zurück, die, denke ich, sehr mächtig sind. Also, es ist für mich viel spannender, über den Mehrwert von fachlicher Inkompetenz nachzudenken, als über den Mehrwert von Fachkompetenz. Weil die Limitierung von Fachkompetenz im Sinne von Mikromanagement, das kennen Sie alle auch. So, und damit möchte ich abschließen. Ein ganz spannendes und wahrscheinlich das mutigste Experiment ist natürlich, wenn Sie als Führungskraft Führungsverzicht als Experiment leben. Auch da haben wir mehrere Unternehmer kennengelernt und entsprechende Linienvorgesetzte, die das gemacht haben. Glemser, mittelständischer Unternehmer, 80 Mitarbeitende, hat festgestellt, dass er der absolute Engpass ist in der Organisation und er hat sich entschieden, zweimal, 2004 und 2014, zuerst für 4 Monate und dann für 7 Monate wegzugehen. Und das heißt, die Firma de facto zu übergeben, nicht ansprechbar zu sein. Keine E-Mails, keine SMS, nichts, oder? Weg. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz die Sequenz aus einem Interview, das er uns gegeben hat nach seinem ersten Erlebnis 2004, was er erlebt hat, als er zurückkam.
Was wirklich interessant war, und das war für mich wirklich erstaunend, ich kam zurück und ich war arbeitslos. Ich hatte wirklich keinen Job mehr. Und das ist ein saublödes Gefühl. Du kommst zurück und du wirst nicht mehr gebraucht. Also keine 20 oder 30 Anrufe mehr, nicht mehr 150 E-Mails und. Und ich frage auch keiner, du, ich habe da mal eine Frage, wie soll ich es machen? Du sitzt alleine über Monate in deinem Büro und hast im Grunde genommen nichts zu tun. Und das war ein sehr komisches Gefühl. Und erst war ich traurig, als ich zurückgekommen bin. Und danach habe ich gedacht, mein Gott, das ist eine Riesenchance. Jetzt kann ich mal endlich die Dinge machen, die ich eigentlich machen sollte als Unternehmenslenker.
Also wenn Sie diese Botschaft, gehen Sie auf Weltreise mitnehmen, dann habe ich schon etwas erreicht heute Abend. Sie sehen an diesem Beispiel, denke ich, auch wieder die Mächtigkeit des experimentellen Settings. Hätte Glemser gesagt, ich muss mehr delegieren, weil ich bin kurz vor dem Burnout, wäre nichts passiert, weil die Erfahrungswelten von ihm und von den Mitarbeitern hätten sich nicht geändert. Mit diesem experimentellen Setting ist eine Irritation entstanden bei ihm selbst und bei Mitarbeitern und das Kollektiv hat sich verändert. Es haben wesentlich mehr Mitarbeitende Führungsverantwortung dann auch wahrgenommen. Und er konnte dann, als er zurückkam, natürlich nicht einfach wieder drehen, sondern er musste dann gewisse Veränderungen auch akzeptieren. Und wir alle sind narzisstisch veranlagt und das ist natürlich nicht ganz so einfach. So, langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine wunderschöne Aussage der Dakota-Indianer und die lautet, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Und absteigen würde für mich bedeuten, dass wir den Mut haben, Organisation mal konsequent als Prototyp zu verstehen, dass wir den Mut haben, die Intelligenz, die Potenziale mal wirklich zu nutzen und diese Lizenz zum Experimentieren mal ernst nehmen. Und wenn wir uns die Frage stellen, ja, was hindert uns eigentlich daran, dann glaube ich, erkennen wir, es ist eine Frage des Mutes. So, ich hoffe, es ist mir gelungen, nicht dogmatisch Ihnen Rezepte zu vermitteln, sondern ein paar Denkangebote. Das war meine Intention. Und ich würde mich selbstverständlich natürlich freuen, wenn wir noch 2-3 Minuten in den Dialog gehen könnten, weil ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Aussage nicht unwidersprochen im Raum bleibt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Wüttrich, für Ihren fantastischen Vortrag. Ich habe viel Bekanntes, ich unterrichte ja auch Führung an der Fachhochschule, gehört, aber ich glaube, ganz viele Fragen sehe ich da so in den Köpfen. Wer möchte denn anfangen?
Dann stelle ich vielleicht eine Einstiegsfrage an Sie. Es kann jetzt durchaus sein, dass 90% von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, Sie schon längstens leben. Und da möchte ich mich in aller Form jetzt bei Ihnen entschuldigen, dass ich Sie jetzt 50 Minuten aufgehalten habe. Mit anderen Worten, mich würde interessieren, wo experimentieren Sie? Haben Sie Erfahrungen mit Experimenten, die vielleicht interessant sind, wo es lohnt zu scheren? Wäre eine Frage, die mich interessiert, weil ich würde gerne auch etwas mitnehmen. Von Dornbirn.
Gut, wer hat ein gutes Beispiel aus seiner eigenen Praxis, gute Erfahrungen?
Hat jemand etwas erlebt in der Richtung? Oder eine Frage, ja? Bitte schön, selbstverständlich.
Ich habe nur als Stichwort auch gesehen, selbstbestimmte Gehälter.
Ja.
Sie sind halt da drüber gesprungen. Haben Sie das auch da mit einem Unternehmen experimentiert, weil es ist dann wirklich, ich glaube, die hohe Kunst ist, was Sie sagen, vieles ist verständlich. Natürlich müssen wir uns selber auch immer wieder überdenken. Nur dort stoßt man halt irgendwann wirklich einmal an die Grenze, wenn man das so als Schlagwort sieht, dass da die Selbstdisziplin halt irgendwo an die Grenze kommt. Was haben Sie da gemacht oder beobachtet?
Ja, genau. Also es gibt auch da mittlerweile mehrere Organisationen, die damit experimentieren und die das leben. Wir haben eine Organisation auch im Film, ein Musterbrecher-Film, der auf YouTube mit 30 Minuten kurz mal einsehbar ist, können Sie mal reinsehen. Chefchick ist eine Beratungsfirma in Deutschland, die das praktiziert. Und dort war das Prinzip so, dass man gesagt hat, wenn ich als Mitarbeiter in dieser Organisation den Eindruck habe, ich brauche eine Gehaltserhöhung, dann muss ich mich mit mindestens zwei Personen im Sinne der Konsultation austauschen, damit ich meine Entscheidung nochmal entsprechend plausibilisieren kann. Wenn ich dann aber zum Schluss komme nach dieser Konsultation, es ist richtig, dann gibt es kein Komitee, das dann sagt ja oder nein, sondern dann wird es entsprechend gemacht. Dieses Konsultationsprinzip hat offensichtlich eine so starke, wie soll ich mal sagen, nicht nivellierende, aber doch eine Wirkung, dass ich sehr gut überlege, ob ich das mache und es dann durchsetze, wenn meine Konsulenten sagen, hey, sehe ich nicht, das sprengt die Bandbreiten und so weiter. Bedingt natürlich auch die Transparenz der Gehälter, selbstverständlich. Also mit anderen Worten, ich finde es hochinteressant, oder? Sie brauchen eigentlich ganz wenig Sozialkontrollelemente, die dann dazu führen, dass eigentlich gute Entscheidungen entstehen, oder? Und natürlich ist Gehalt ein sehr sensitives Thema, mehrfach sensitiv. Und auch dort muss man aufpassen mit Transparenz und so, da muss man sorgfältig damit umgehen. Grundsätzlich bei diesen ganzen Experimenten sage ich immer wieder, wir müssen verantwortungsvoll experimentieren, nicht fahrlässig, ist völlig klar, oder? Aber wie gesagt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es gibt mehrere Firmen, die das so tun. Wir haben selber begleitet das Experiment beispielsweise im Außendienst, wo man Individualprämien hatte und weggekommen ist davon und gesagt hat, wir haben Schluss, haben wir einen Bonus, der verteilt wird. Und das Team der Außendienstmitarbeiter verteilt es selber. Und da waren zu Beginn auch die Bedenken, dass man gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Da werden zwei, drei Silberrücken, werden die anderen an die Wand drücken. Das führt zu Ungerechtigkeiten und so weiter. Und was wir festgestellt haben, war, dass die Tendenz des sich Unterschätzens größer war als des sich Überschätzens. Hochinteressant, sobald Sie ein Kollektiv haben, wo diese Sozialkontrolle beginnt zu spielen. Oder? Und dass die entsprechende Verteilung dann als gerechter empfunden wurde als mit einem Incentive-System. Weil durch diesen dialogischen Prozess mehr Individualität reinkam und natürlich auch adäquatere Lösungen gefunden wurden. Aber das sind auch Entwicklungsprozesse, da muss man auch ein Team mitnehmen, oder? Und das begleiten. Aber es ist möglich, oder? Selbst in diesem sensitiven Bereich. RWD Schlatter hat beim Außendienst Gehaltsreduktionen provoziert, durch das, dass sie die Individualprämien abgeschafft haben und nur noch eben das Bonusmodell als verteilt gemacht haben. Über 30%. Über 30%. Und sie haben keinen Außendienstmitarbeiter verloren. So, das finde ich einfach auch interessant, oder? Solche, und das ist nicht Best Practice und es ist nicht in jeder Organisation Copy-Paste möglich, das sage ich überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach ermutigend zu sehen, was passieren kann, wenn wir mal die Organisation ernst nehmen und experimentell Dinge tun.
Ja, danke schön. Vielleicht noch ein Best Practice Beispiel aus Ihren eigenen Unternehmenserfahrungen, sonst hätte ich eine Idee. Ich habe lange an der Uni St. Gallen unterrichtet und da gab es der Prüfungsmodus, zumindest im Sommersemester, war echt streng. Ich hatte 4 Studenten, 1 Stunde Zeit und musste 4 mündliche Prüfungen abnehmen. Mhm. Und da habe ich gedacht, um mich da irgendwie ein bisschen zu entlasten, das Ganze dann von 8 bis 19 Uhr ohne Pause, beziehe ich die Studierenden mit ein in die Notenfindung. Und das war ganz erstaunlich, jetzt könnte man ja denken, oh ja, die nützen das aus, die geben sich dann alle nur, also in St. Gallen ist ein anderes System, nur 6er oder 5,5. Na ganz im Gegenteil, die waren immer mal gar nicht total erstaunt, wie kritisch gegenüber die ihren Mitstudierenden waren und da wirklich sehr differenziert Feedback gegeben haben und gesagt haben, na also deshalb geben wir dir jetzt nur ein befriedigend, weil an der Stelle wäre ja noch mehr drin gewesen. Und das ist auch soziales Regulativ und die Eigenverantwortung und das hat wunderbar geklappt. Und ich hatte zumindest eine kleine Chance, den Tag zu überstehen.
Absolut. Mache ich auch bei etwa der Hälfte der Masterveranstaltung Eigenbeurteilung. Und ich greife nur ein, wenn es signifikante Deltas gibt, aber sonst. Und zu Beginn ist der Effekt des Überschätzens und dann korrigiert sich das absolut. Absolut. Ja. Auch das sind wie der Mustrot, wo wir sagen, das funktioniert nicht, aber man muss es ausprobieren. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Oder hat sie? Ja, bitteschön.
Herr Wüttrich, Sie haben ja einige Experimente aus Organisationen angeführt, also vor allem von Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass diese Unternehmen schon als solche bestanden haben. Also der Mitarbeiterstand hat schon ein gewisses Mindset gehabt. Meine Frage gilt dem Recruiting. Sucht man dann bestimmten Personentypen heraus? Gibt es da Erfahrungen? Wer passt denn dann in so eine Organisation? Auf welche Kriterien wird geachtet?
Ich wäre da etwas vorsichtig mit dieser Typologisierung im Sinne der gezielten Selektion dann. Wir haben stärker experimentiert in der Richtung. Ich glaube, ein ganz mächtiges Mittel, um Vielfalt und Varietät in eine Organisation zu bekommen, ist, dass sie interessante Lebensbiografien rekrutieren. Und es gibt Firmen, das finde ich auch interessant, die gehen den Weg, dass sie sagen, 90% unserer zu Rekrutierenden rekrutieren wir nach dem klassischen Prinzip Passgenauigkeit. Wir haben ein Anforderungsprofil und dann Passgenauigkeit. 10% rekrutieren wir losgelöst von Anforderungsprofilen. Wir suchen atypische, interessante, einmalige Lebensbiografien, weil wir überzeugt sind, dass diese Persönlichkeiten einen Mehrwert in der Organisation stiften. Das finde ich hochinteressant. Und Ihnen als Führungskräften würde ich empfehlen, stellen Sie Mitarbeitende ein, die nicht zu Ihnen passen. Und nicht zu Ihnen passen meine ich nicht bezogen auf das Werteset, sondern bezogen auf Disziplinenhintergrund, Erfahrungshintergrund, Genderhintergrund, lebensbiografischer Hintergrund. Weil Widersprüchlichkeit ist Basis für Innovation. Widersprüchlichkeit ist Basis für Musterbruch. Zweifellos, oder? Und Sie benötigen aber in Organisationen eine kritische Menge oder Menge auch von interessanten Lebensbiografien, weil sonst, wenn es Exoten sind, werden die relativ schnell das System wieder verlassen. Ich glaube, Sie haben da keine andere Chance für die Zukunft, weil Talente suchen sich die Organisation und nicht umgekehrt. Und Talente haben heute andere Erwartungshaltungen an Führung. Keine Frage. Es wird Sinn gesucht, es wird Gestaltungsspielraum gesucht, Autonomie, Gestaltungsmöglichkeit. Ich glaube, das sind die Treiber, die ganz entscheidend sind.
So, noch weitere Fragen? Dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen zusammenstehen und gegebenenfalls außerhalb der Öffentlichkeit Fragen an Sie stellen. Sie werden ja nicht gleich wieder abreisen. Und dann danke ich Ihnen für den spannenden Vortrag und wünsche uns noch angeregte Diskussionen bei einem Glas, was auch immer. Es ist ja Fastenzeit. Aber das müssen Dankeschön. Wir heute nicht so genau nehmen.
Dankeschön.